Gut, dann läuft das.
Keine Atempause. Der Podcast von Fundstücke.info. Ja, hallo und willkommen zu Keine Atempause, dem Fundstücke-Podcast. Heute mal aus dem Bananaboothof. Das heißt, auch für uns wird es spannend, wie das jetzt technisch und hörmäßig funktioniert, ob es da sehr viele Außengeräusche geben wird. Es gab gerade schon eine kurze Klatsch- und Musiksession im Schulhof nebenan, aber jetzt ist es aktuell ruhig. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, hier bei schönem Wetter mit euch zu sitzen. Und ja, das ist auch schon das Stichwort. Ich sitze hier nicht allein. Ich bin die Katja. Ihr kennt mich, glaube ich, mittlerweile schon, wenn ihr schon ein paar Podcasts gehört habt von Fundstücke.info.
Und hier ist der Hannes. Ich würde sagen, hier pulsiert einfach das Leben. Deswegen gehören die Hintergrundgeräusche einfach dazu.
Ja, hier ist der Martin. Ich bin seltener dabei, aber heute mal wieder hier.
Ja, ich bin der Ferb und ich bin auch dabei.
Wunderbar. Thema heute, Provinz. Warum dieses Thema? Ich denke, es ist ziemlich eindeutig. Es gibt einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Es gibt unterschiedliche Bedingungen in der Stadt und unterschiedliche auf dem Land. Und das ist vor allem für emanzipatorische Politik, für emanzipatorische Initiativen und Gruppen nicht unwesentlich. Es gab bereits in den 70er Jahren eine Provinzdiskussion, die in dem Buch Provinzleben von Albert Herrnknecht 1977 erschienen, gegipfelt ist. Und in den 90er Jahren gab es dann nochmal einige Beiträge, zum Beispiel aus dem Antifa-Bereich, die damals existierende antifaschistische Aktion bundesweite Organisierung hatte sich auch diesem Thema gewidmet. Das alles ist aber inzwischen ziemlich in Vergessenheit geraten. Wir von Fundstücke.info wollen das ändern und haben auch auf Fundstücke schon einige Beiträge zum Thema Provinz gebracht, einige schriftliche Beiträge und auch schon einen Podcast. Das war der von letztem Monat. Ja, ich könnte jetzt gleich mal die Frage stellen, was ist Provinz? Und wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich versuchen, die zu beantworten.
Gerne.
Wird ein etwas längerer Einschub von mir. Provinz ist dort, wo die Dörfer und die Kleinstädte sind, also die Gegenden abseits der Metropolen und Regierungsstädte. Provinz zeichnet sich dadurch aus, dass es wenig Kulturangebote gibt, keine Kulturzentren, die man aus großen Städten kennt, keine Szene oder kaum eine Szene, keine oder kaum Organisationen und Gruppen der emanzipatorischen Bewegung der Linken. Es gibt in der Provinz auch noch ein ganz sachliches Problem, nämlich die fehlende Infrastruktur, der fehlende öffentliche Personennahverkehr. Es gibt keine Universitäten, auch wenn mittlerweile sich Aschaffenburg als Hochschulstadt schimpft und Miltenberg auch ein Studiengang für, ich glaube, Management mittelständischer Betriebe ausgegliedert von der Fachhochschule Würzburg hat. Aber das alles macht immer noch keine Universität. Es gibt weniger Industriearbeitsplätze, überhaupt weniger Arbeitsplätze in der Provinz. Das Gedankengut ist traditionell eher rechts. Wir sehen das an den aktuellen Wahlergebnissen, wo die Partei Die Linke in Großstädten zum Teil zweistellig war. Die Alternative für Deutschland, die sogenannte Alternative, allerdings in der Provinz ihre mit Abstand besten Ergebnisse brachte. Das Land bleibt das Rückzugsgebiet der Rechten. Hier können sie sich aufbauen. Wir sehen es in Aschaffenburg, wo sich die Nazis wohlfühlen, wenn sie hier Demonstrationen durchführen. Wir sehen es auch zum Beispiel in Miltenberg, wo ich selbst erleben musste, dass bis vor kurzer Zeit noch jeden Monat ein Nazi-Aufmarsch durchlief, der im Regelfall ohne Gegenwehr blieb. Das ist Provinz in aller Kürze.
Ja, also ich muss vor allem sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Provinzleben-Buch mal reingelesen. Ich habe es leider noch nicht komplett durch, aber eben mal angefangen. Und ich finde es so erstaunlich. Ich meine, das ist ja auch schon älter, hast du schon gesagt, von wann das Buch ist?
77.
Ja, und ich würde sagen, das trifft in vielen Punkten auch auf meine Jugend zu, die ja dann deutlich später war. Und auch so interessanterweise vieles, was wir in den Folgen schon besprochen haben, in denen es um die Jui ging, dass da sehr, sehr viel Überschneidungen stattfinden zwischen diesem Buch und was wir dann eben später erlebt haben. Klar, es gab dann so Neuerungen wie das Internet, aber im Großen und Ganzen sind diese provinziellen Räume immer noch so, wie sie halt schon immer waren.
Inwieweit denn? Also ich habe das Buch nicht gelesen. Was konkret meinst du da?
Also ich denke, so ein wichtiger Punkt ist halt vor allem das Fehlen von Räumen und von Strukturen. So, ich glaube, das ist so könnte man das wahrscheinlich runterbrechen. Oder, Martin? Was,
ja,
wie würdest du das sagen? Reicht das oder ist das,
es gab eine
ist das
Zeit,
zu kurz?
Es gab eine Zeit, die eigentlich dann schon in den späten 70ern beginnt, als die Jugendzentrumsbewegung, also die Bewegung für freie, selbstverwaltete Jugendzentren sehr stark war. Und du hast ja das mit der Jui auch angesprochen. Das war ja, was ihr erlebt habt, war ja noch ein Ausfluss dieser Jugendzentrumsbewegung der späten 70er, frühen 80er Jahre. Und da entstanden tatsächlich auch in kleinen Städten wie Ammerbach oder Miltenberg Jugendzentren, die tatsächlich, ja, vielleicht auch manchmal durch puren Zufall, weil die Stadt einfach kein Geld von Sozialarbeiter ausgeben wollte, selbstverwaltet waren. Das sind also kurzfristig oder für mehrere Jahre Strukturen entstanden, die dem allgemeinen Provinz-Idylle, negativen Idylle entgegenstanden. Und Albert Herrnknecht geht ja im Provinzleben auch noch davon aus, dass die Jugendzentrumsbewegung so eine ganz zentrale Gegenbewegung gegen die provinzielle Struktur ist. Ich denke aber, das ist heute vorbei. Trotzdem darf man nicht vergessen, also wenn jetzt in ein paar Tagen in Miltenberg der zweite Christopher Street Day stattfindet, ist das ein Zeichen, dass sich in der Provinz was verändert hat. Es hat sich partiell was verändert, es hat sich in bestimmten Bereichen was verändert, was auch positiv verändert. In anderen Bereichen, zum Beispiel was die selbstverwalteten Räume jetzt in Provinzstädten wie Miltenberg betrifft, hat sich das wieder umgekehrt. Die gibt es nicht mehr. Aber so etwas wie das Hannebampel, der Stern oder hier das Bananaboot sind ja auch Zeichen, dass sich bestimmte progressive Strukturen, emanzipatorische Strukturen auch in Provinzstädten, zumindest in den leicht größeren Provinzstädten wie Aschaffenburg, halten können. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, Hannes, ist, dass es aber im Grund immer noch dieselbe Provinz ist. Da hast du völlig recht. Es ist immer noch dieselbe Provinz, die wir damals hatten. Und es sind im Grunde noch dieselben Probleme.
Der Förb wollte da, glaube ich, was dazu sagen. Und
ich habe sehr gespannt zugehört eigentlich. Also ich fand es gut auf jeden Fall. Irgendwie, ich denke halt auch gerade so, weil wir vorhin kurz hatten, wegen den Kulturräumen irgendwie, das finde ich auch immer wieder spannend, weil es, als wir dann noch jung waren, gab es eben noch sehr viele Jugendzentren, ob die jetzt selbst oder teilweise selbstverwaltet waren, war ja egal, aber es gab einfach ja noch ein Überangebot. Also konntest ja wirklich jedes Wochenende war mit dem Schülerticket noch irgendwo hinfahren, wenigstens von Provinznest zu Provinznest. Aber du konntest dann nach, wie wir jung waren, waren Erlenbach regelmäßig Konzerte im Jugendzentrum und in Wertheim. Dann gab es die Jui noch, dann gab es hier im Jukutz auch noch mehr Angebot, was jetzt ja auch wieder mehr wird zum Glück gerade. Aber da war man eigentlich dann schon ganz gut versorgt. Und ich weiß auch noch, als ich dann zur Schule gegangen bin, irgendwie selbst da gab es dann bei uns im Dorf einmal die Woche wie so ein Jugendtreff.
Welches Dorf war das?
In Laudenbach, also kurz vor Miltenberg. Und in Kleinheubach war auch ein Jugendzentrum direkt am Bahnhof. Das gibt es auch heute noch. Also es ist halt wirklich halt für, glaube ich, für jüngere Kinder oder für wirklich junge Jugendliche gedacht. Aber die existieren ja auch noch irgendwie. Und es war gang und gäbe, dass es überall noch Jugendräume gab und die wurden aber auch dann immer schlechter besucht auch irgendwie, weiß ich noch, als ich ja mal Praktikum gemacht habe hier im Jukutz irgendwie vor 15 Jahren wahrscheinlich, 17 Jahren mittlerweile gefühlt irgendwie, da war der offene Jugendtreff leider damals auch schon sehr schlecht besucht und es war nicht wegen Corona oder sonst irgendwas, sondern einfach da war irgendwie, die Angebote waren da, aber wurden leider nicht angenommen irgendwie, so was ja auch ein spannendes Thema mal wäre. Irgendwie. Da muss ich dann immer dran denken, wenn man dann sagt, ja, oft sind die Strukturen eingeschlafen. Bei der Jui war ja auch, haben wir es ja auch drüber gehabt, dann, dass dann dieses letzte Leiterteam dann halt einfach einen anderen Kurs gefahren wollte. Und das ist dann deswegen ja auch ein Grund, warum es gescheitert ist irgendwie. Also sonst wissen wir nicht, vielleicht gäbe es die Jui und noch, oder können wir spekulieren oder anders da.
Ich weiß nicht, ob es die Jui noch gäbe. Das Leiterteam war ja bereits Ausschluss der Tatsache, dass es weniger Aktive gab, die da was machen wollten. Sonst hätte sich wahrscheinlich so ein Leiterteam in meiner Zeit, ein Leiterteam, wir hätten nur gelacht. Na, das Leiterteam hätte sich verpisst.
Man muss dazu, glaube ich, sagen, dass das wissen wahrscheinlich unsere Zuhörer nicht oder nur zum Teil, dass Martin die Generation ist, die damals die Jui miterkämpft hat, kann man
also
so sagen.
Ich muss
eingestehen,
ich bin 67 Jahre alt.
Alter Sack.
Das muss man, glaube ich, da mit dazu sagen und ein bisschen mitdenken. Ja, aber ja.
Ja, es gab also mit euch auch nochmal eine Generation, die auch inhaltlich was wollte, aber da war natürlich die Jui schon durch dieses Leiterteam belegt und es war ja auch ein Wunsch der Stadt Miltenberg. Es war ja nicht so, dass dieses Leiterteam im luftleeren Raum sich selbst gegründet hatte, sondern es war ja auch ein Wunsch der Stadt Miltenberg, dass das da anständig zugeht und dass da Verantwortliche da sind. Und die Idee, dass alle verantwortlich sind, kann natürlich eine Stadtverwaltung nicht nachvollziehen. Ich würde aber auch noch was anderes gerne nochmal erwähnen. Wo ich schon eine leichte Besserung sehe, zumindest bisher, ob sich das jetzt bei den Wahlergebnissen der Rechtsextremen und bei dem Aufkommen neuer rechter Kulturen oder Subkulturen jetzt wieder ändert, weiß ich nicht. Aber als ich wirklich gemerkt habe, dass ich in der Provinz lebe, war das noch eine relativ drastische Geschichte, die ich mir heute kaum noch vorstellen konnte. Ich kann mich noch erinnern, dass es in Ammerbach mal eine Rekrutenvereidigung gab, Anfang der 80er Jahre. Das war deshalb so außergewöhnlich, weil die Bundeswehr normalerweise Rekrutenvereinigungen in den Kasernen gemacht hat. Und jetzt war das hier eine öffentliche und jetzt wollten wir hier einen Gegenprotest machen. Wir waren vielleicht 2 bis 3 Dutzend Leute, mehr waren das nicht. Eher 2 Dutzend Leute. Und wir wollten da auf diesen Platz gehen, der große Platz im zentralen Ammerbach, wollten Transparente, die wir unter unseren Jacken hatten, wollten wir hochheben, Sprechchor. Wir sind noch nicht einmal gekommen, die Transparente hochzuheben, dann waren die Feldjäger, also die Militärpolizei da, muss man wissen, bei solchen Veranstaltungen hat die Bundeswehr das Hausrecht. Das heißt, die Feldjäger haben das Hausrecht durchgesetzt, haben uns mehr oder minder gewaltsam vom Platz entfernt. Und ich habe das erste Mal den Eindruck gehabt, was Militarismus wirklich ist. Ich hatte Angst, dass jemand mir auf den Kopf schlägt oder ins Genick schlägt oder sowas, obwohl ich keine langen Haare hatte und es vor allem gegen die Langhaarigen ging. Also es war ganz eindeutig, wie da die Auswahl war. Das alleine war aber noch nicht das provinzielle Erlebnis, denn das könnte man ja sagen, da habe ich endlich mal das Erlebnis gehabt, das wahrscheinlich Leute mit der Polizei in Großstädten schon längst hatten in der Zeit. Jetzt haben wir endlich mal ein großstädtisches Polizeierlebnis gehabt. Nein. Die Geschichte war, als wir dann von dem Platz weg sind durch Ammerbach mit unseren Transparenten, da kamen dann jede Menge Sprüche, wahlweise wollte man uns nach drüben schicken, das war die DDR, die es ja heute nicht mehr gibt, schön, dass man uns da nicht mehr hinschicken kann. Aber noch viel schlimmer war, dass wirklich einige Leute gesagt haben, sowas wie ihr wäre beim Adolf nach Auschwitz gekommen.
Boah, okay.
Oder wäre bei Adolf vergast worden. Und das war jetzt nicht, also ist das so schlimm bei dem Adolf gewesen? Nein, die waren stolz, dass der Adolf ein Problem wie uns mit Auschwitz gelöst hätte. Und da habe ich gemerkt, ich bin in der Provinz nicht, weil es in der Großstadt diese Gedanken nicht gab damals, sondern weil die wahrscheinlich niemand geäußert hätte, weil da wären wir keine 2 Dutzend gewesen, sondern ein paar hundert und dann hätten die ihr Maul gehalten, ganz einfach. Das war so ein provinzielles Erlebnis gewesen. Und als dann im selben Zeitraum in Miltenberg einige kurdische und türkische Genossinnen und Genossen, heute wird man sagen linke Migranten oder sowas, die Idee hatten, eine Demonstration gegen, damals hieß das noch Ausländerfeindlichkeit, der Begriff Rassismus hatte sich dann noch lange durchgesetzt, gegen Ausländerfeindlichkeit durchzuführen, hatten wir dann auch die Parole angestimmt, hoch die internationale Solidarität. Und prompt, ich habe damals Zivildienst gemacht, prompt wurde ich am kommenden Werktag von meinem Chef im Zivildienst angesprochen, warum ich mit so einer Parole hoch die internationale Solidarität durch Miltenberg laufe.
Okay.
Natürlich wäre es auch in der Großstadt so gewesen, dass so ein Zivildienstchef rechts hätte sein können, aber er hätte mich nicht gesehen auf der Demo. In Berlin finden jedes Wochenende ein paar Dutzend Demonstrationen statt. In Miltenberg ist eine Demonstration etwas, wo jeder hinguckt, vor allem damals. Ist ein Ereignis gewesen, denke auch heute noch. Das sind so Ereignisse, wo ich mal sage, das würde heute wahrscheinlich nicht mehr so passieren. Vielleicht, weil die alten Nazis gestorben sind, vielleicht, weil sich aber wirklich in der Gesellschaft ein bisschen was verändert hat, auch in der Provinz.
Mhm. Also mir wurde das als kleiner Dorfpunker auch angedroht, irgendwie sehr oft, irgendwie, dass ich ins KZ gehöre oder vergast werde, irgendwie so, und das ist auch absurd, weil es natürlich auch von sowohl von alten Leuten dann mir an den Kopf geworfen ist, aber auch von deren Enkeln halt einfach, blöd gesagt.
Also auch von, ungefähr zeitlich, dass man
von Gleichaltrigen. Naja, wann bin ich Panga geworden? So, wann hat es angefangen, wann ich mit Iro getragen habe? So 15, 16, 17 so. Wie alt ich da war, das war Anfang der 2000er halt irgendwie. So, also eigentlich als auch die Leute schon auch irgendwie, Punk ja eigentlich auch schon tot war oder keine Ahnung, eher so Leute schon mal einen Panga gesehen haben in ihrem Leben irgendwie. Mhm.
Aber ich glaube, also ich kenne diese Sprüche tatsächlich auch noch. Aber ich glaube, dass das bei uns eher die Ausnahme war. Also so habe ich das noch in Erinnerung, dass das schon hin und wieder mal gekommen ist, aber dass das jetzt nicht so eher so ein Standardspruch war, sondern ja wirklich eine Ausnahme. Oder würdest du das jetzt dann anders da sagen?
Oder haben das dann junge Nazis schon wieder genutzt?
Das haben, wollte ja gerade sagen, haben auch junge Leute gesagt. Es waren dann irgendwelche dann Leute auch, die waren nicht viel älter wie irgendwie so, die mir dann gedroht haben, wenn du weiter hier so rumläufst und dort irgendwie so, dann passiert's was, oder dann, keine Ahnung, ja, so keine Angst, so Leute wie du, die gehören halt ins KZ halt irgendwie so, also keine Angst, dann diese Dorfleute, mit denen man dann halt Ärger oder dann wenig zum Tage, ich hatte immer Glück gehabt eigentlich, bin gesagt, mich da wenig aufgehalten irgendwie so, aber dass da dann halt einfach die Antisympathie halt einfach dann da war, einfach je nach Suffgrad auch der Leute, weil es waren dann ja auch dann, keine Ahnung, dann vielleicht hat man dann sich dann doch nochmal irgendwie belabern lassen, aufs Dorffest zu gehen irgendwie, und hat dann gemerkt, ja, okay, gut, bist halt irgendwie hier das Feindbild irgendwie, nur weil du irgendwie nicht die bösen Onkels gerade abfeierst, wenn die laufen irgendwie so, und keine Ahnung, du halt irgendwie dann einen Pulli anhast irgendwie, wo ein durchgeschnittenes Hakenkreuz drauf ist, oder dieses Männchen, das dann das Hakenkreuz in den Mülleimer wirft irgendwie so, also, oder keine Ahnung, also mir ist auch mal auf in Ammerbach auch mal auf Fasching irgendwie eine Flasche über den Kopf gezogen worden ist von gleichaltrigen Dorffaschos irgendwie so. Und da ist ein Kumpel dazwischen gegangen und die haben mir halt auch die ganzen linken Aufnäher von dem Parker damals gerissen irgendwie so. Das ist zum Beispiel meine Ammerbach-Provinz-Erfahrung irgendwie so.
Also
ein paar Jahre später als bei dir dann auf jeden Fall. Aber ja.
So ungefähr 20 Jahre später.
So wahrscheinlich wirklich 20 Jahre.
Müssen wir halt feststellen, so viel besser, wie ich gehofft hatte, ist es wohl nicht geworden. Aber es scheinen nicht mehr die Alten zu sein, sondern eher die Nachgewachsenen, die sich seltsamerweise auf die Parolen ihrer Großeltern beziehen oder sowas. Also ganz, ganz schräge Nummer irgendwie.
Ja, und ja, gerade wieder umso mehr. Also dann ja, die junge Leute tendieren halt einfach gerade mehr dazu, recht zu sein. Das ist halt... Und klar, wahrscheinlich
du redest ja von der Zeit vor über 20 Jahren.
Ja, das war ja damals schon gruselig und jetzt ist es ja aber nochmal wieder mehr geworden einfach. Yeah, also wenn man ja sieht, irgendwie was junge Leute reden, wenn ich jetzt irgendwie Freunde Teenager frage und der erzählt mir, die haben an der Schule quasi gewählt, also die durften alle noch nicht wählen, aber haben so eine Wahlprognose an der Schule durchgeführt irgendwie so, und da war die AfD ganz vorne mit dabei einfach irgendwie so. Und also es ist ganz absurd einfach irgendwie. Also das finde ich schon gruselig, dass ich dann, dass bei mir schon so Sachen vorkam und wir Ärger hatten, aber damals war das halt noch alles sehr gruselig, und der andere Kumpel hat immer gesagt, so ja, früher so irgendwie, dann war das ja schon, unser größtes Übel war ja irgendwie so, dass dann die irgendwo ein NPD-Aufmarsch ist, wo man dann hingefahren ist, um den zu blockieren irgendwie. Da hatte die NPD noch keine 5% irgendwo. Und jetzt guckt ihr mal im Gegensatz dazu an, wie erfolgreich die AfD halt einfach ist jetzt einfach irgendwie. Also es sind halt alles Tendenzen halt irgendwie, wo ich sage, es kam mir vor, als wäre es kurzzeitig besser geworden. Und jetzt sind wir in diesem sogenannten Rollback einfach irgendwie komplett
aber drin ist schon ja, einfach. Der ist ja nicht provinztypisch.
Also wenn aber ich finde, da merkt man ihn schon auf jeden Fall. Finde ich jetzt einfach nochmal.
Ich glaube, da kommt halt wieder dann dieses Problem der Provinz dann hinzu, eben, dass du eben nicht in der Anonymität abtauchen kannst eben, sondern dass du halt immer ansprechbar bist, immer angreifbar bist auch, eben dadurch, dass dich niemand kennt. So. Also das macht halt natürlich dann das Provinztypische dann eben aus, dass es gefährlicher für dich ist, eben, sag ich mal, Nazis entgegenzutreten oder so etwas.
Also ich glaube, was mir grundsätzlich noch dazu einfällt, ist auch dieses, was ihr jetzt auch gesagt habt, so die Jugendzentren sind weniger geworden, weniger gut besucht. Und ich glaube, das hat man ja grundsätzlich irgendwie die letzten Jahre, vielleicht fast mittlerweile auch Jahrzehnte, Jetzt nicht nur in Bezug auf Jugendzentren, sondern auch in Bezug auf Vereine zum Beispiel. Dass es, glaube ich, ja wirklich auch mittlerweile ist, dass gerade SchülerInnen irgendwie ziemlich lange auch in der Schule sind, also mit dann noch Nachmittagsunterricht, Nachmittagsbetreuung, dann teilweise noch Nachhilfe, weil auch durch, ja, gerade in Bayern jetzt kann ich natürlich vor allem von sprechen, mit der Anpassung des Schulsystems da auch einfach schon sehr viel früher massiverer Druck auch auf die SchülerInnen ausgeübt wird. Und dass sich, glaube ich, da wirklich auch abzeichnet, dass da überhaupt gar nicht irgendwie die Freizeit und die Kapazitäten, sagt man ja auch so schön, überhaupt noch da sind, sich in Vereinen zu engagieren oder dann natürlich auch diese Freizeit zu haben, dass man sagt, oh, ich weiß gar nichts mit mir anzufangen und will FreundInnen treffen, sondern ich bin eh wahrscheinlich in der Schule bis ziemlich lange, teilweise sehr spät auch, habe da dann auch fast schon irgendwie so einen Freundeskreis, den ich mir jetzt auch gar nicht so groß aussuchen kann, weil man da einfach zwangsläufig irgendwie zusammen ist und muss auch nicht wirklich viel Freizeit noch in Jugendzentren oder so verbringen, sage ich jetzt mal, weil ich die gar nicht mehr habe. Und ich glaube, da ist dann auch nochmal dieses Ding, dass ich das Gefühl habe, in der Provinz ist vor allem so das Konservative einfach relativ weit verbreitet. Und auch irgendwie, ja, so wie ich aufgewachsen bin, auch überhaupt so diese Bezugspunkte zu jetzt anderen Kulturen zum Beispiel oder zu anderen Lebensentwürfen. Also bei uns im Dorf gab es, glaube ich, eine türkische Familie. Da war ich tatsächlich mit der Tochter befreundet, aber ganz verstanden hat man es nicht so, die Kultur, oder auch nicht wirklich sich mit auseinandergesetzt, also ne, dass man da irgendwie was drüber lernen wollte oder so. Und ich glaube, für so Lebensmodelle, das ist, glaube ich, mittlerweile zum Glück auch schon weiter verbreitet, dass man da einfach viel mehr auch mitbekommt, was möglich ist. Aber so bei uns in der Ortschaft war das irgendwie schon super krass und außergewöhnlich, dass in der einen Familie irgendwie der Mann, der Hausmann und Vater daheim war und die Mutter das Geld verdient hat. Und das darüber wurde wirklich gesprochen so. Also, weil das so außergewöhnlich war einfach. Und genau, ich glaube, das macht auf jeden Fall was aus. Und auch die aktuelle Weltlage, weil also ich finde es für mich mit irgendwie Mitte 30 derzeit schon super gruselig und beängstigend. Und ich will mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie es jetzt ist, für Jugendliche aktuell aufzuwachsen mit irgendwie diesem krassen Druck. Hey, du musst hier lernen und gute Noten und einen gescheiten Abschluss und so, damit du dann irgendwie einen Job hast, weil ja auch der Druck irgendwie auch gerade jetzt aktuell nochmal viel größer wird, so dass du nicht einfach auch aufgefangen wirst oder mit auch einem weniger gut bezahlten Job irgendwie gut über die Runden kommst, sondern irgendwie ja fressen oder gefressen werden, eigentlich hast du eh schon keine Chance, so, und das nächste irgendwie direkt ist, die Erde geht eh vor die Hunde, also ich sollte für die Zukunft jetzt irgendwie reinklotzen, aber was für eine Zukunft und wie sieht die aus? Also im Endeffekt ist es so eine Hoffnungslosigkeit, ja, glaube ich auch. Und da auch dieses Ding zu haben, ja, ja, irgendwie, es macht gerade für die Jugend irgendwie kaum jemand was und die AfD verkauft sich da schon ganz gut.
Aber das ist nicht provinzspezifisch.
Also nee, das stimmt.
Sowohl die Schule als auch die Perspektivlosigkeit, was die Weltpolitik betrifft, ist, denke ich, global. Aber zwischendurch hast du mal was völlig richtig, also das ist dann wirklich provinztypisch,
ja,
diese Geschichte, ich kenne da nur einen Ausländer oder ich kenne da nur eine Familie, die anders lebt oder sowas. Also das ist einfach bestimmte kulturelle Geschichten in der Großstadt einfach vielfältiger sind, einfach viel, viel stärker auch vertreten sind. Und da ist schon der Unterschied zwischen Leidersbach, wo wir jetzt in deinem Fall sprechen, und Aschaffenburg,
ja,
schon signifikant, ne? Da ist vielleicht sogar Leidersbach-Miltenberg schon ein Unterschied, ne? Weil wir haben ja auch schon gesagt bei früheren Texten, dass Provinz keine feststehende Geschichte ist, sondern für das Dorf ist die Kleinstadt die Provinz, für die Kleinstadt ist die Mittelstadt oder umgedreht. Für die Mittelstadt ist die Kleinstadt Provinz, für die Kleinstadt ist es Dorf Provinz und für die Metropole ist die Mittelstadt oder die 100.000 Einwohnerstadt Provinz. Ganz klar. Also Provinz ist etwas, was sich abgeschwächt, abgestuft darstellt.
Ja, und also ich sehe da auch tatsächlich so Nachteile, aber tatsächlich auch Vorteile drin, auch so aus meiner eigenen Erfahrung. Also zum einen waren wir natürlich relativ wenige, die irgendwie explizit links waren, wobei auch bei mir ja die Politisierung relativ spät angefangen hat, was halt irgendwie so, ja, eigentlich schon immer, soweit ich mich erinnern kann, klar war, gegen Nazis, das ist klar irgendwie. Und wir hatten aber auch tatsächlich, gerade als ich vielleicht so 16 rum war, bis irgendwie Anfang 20, hatten wir halt auch regelmäßig immer noch gerade auf dem Kaff diese Auseinandersetzung mit Nazis. Also da war ja immer in Leidersbach oder in Niedernberg Musik, ja, also mit so einer Coverband. Und es war halt wirklich jedes Mal nicht die Frage, kommen da Nazis, tauchen da welche auf, sondern die Frage war einfach nur, wann kommt die? Und eigentlich konntest du schon die Uhr nachstellen. Und da hatte ich als Frau oder auch meine Schwester, wir hatten da einfach noch Glück, weil wir trotz großer Schnauze noch keine mitbekommen haben oder nicht so den krassen Ärger gekriegt haben. Aber die sind ja auf alle, die irgendwie alternativ aussahen. Egal, ob jetzt Skater oder auch wie bei dir die Erfahrung schon, langhaarig. Ja. Da musstest du nicht mal irgendwie der krasse Punk sein, weil daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht, dass in Leidersbach irgendwie Punks gegeben hätte. Aber so Skater, die Kiffer, was weiß ich, so einfach alternativ, das hat ja schon gereicht. Und da ging's, also da gab's aufs Maul einfach so. Und das war Standard. Und da hattest du schon dann so ein paar Leute, die würdest du jetzt auch nicht explizit als vielleicht, die hätten sich auch wahrscheinlich selbst nicht mal groß als links oder geschweige denn linksradikal bezeichnet, aber für die war irgendwie so eine Basis einfach schon, okay, Nazis sind scheiße und das war die Basis, auf der man irgendwie zusammengekommen ist und da wurde nicht politisch diskutiert oder so, sondern ja, da sind dann halt mal NPD-Plakate verschwunden oder so Sachen, ne? Aber auch da gab's dann auf dem Kaff irgendwie so die Retourkutschen mit in SS-Uniform irgendwie auf der Kerb auftauchen, ne? Weil Plakate abgehängt wurden. Und diese Auseinandersetzung hattest du, wo du aber dann natürlich auch die Nazis irgendwie kanntest, weil mit der Schwester spiele ich Handball oder habe ich Handball gespielt, ja, irgendwie so. Ja. Also auch da sind
das,
die...
Das ist eine ganz typische Provinzsituation. Also ich wurde irgendwann mal als stadtbekannter Kommunist bezeichnet und in dem Moment, also an einem Mittagstisch in einem gut situierten Haushalt und eine Freundin von mir saß da mit dabei, deren Freund war nämlich Sohn des Hauses und dann wurde mir halt mitgeteilt, dass ich also jetzt der stadtbekannte Kommunist wäre. Ich war nie in einer kommunistischen Partei organisiert oder
also
sowas.
Also es klingt ja eigentlich erstmal wie ein Lob oder so.
Ja, das ist ein Titel.
Das ist ja so.
Der Stadtkommunist.
Ein kluges Wort, schon bist du Kommunist. Das ist ja klar. Aber ich wusste, dass es damals Ausgrenzung hieß. Das war der Versuch, mich auszugrenzen. Trotzdem habe ich später bei einem kirchlichen Wohlfahrtsverband eine Stelle gekriegt, gar nicht so viel später, weil ich halt auch der Sohn meiner Eltern bin. Und die sind halt wahnsinnig bekannt und auch ich war darüber bekannt gewesen. Ich war Ministrant mal gewesen in der katholischen Kirche, das wussten die alle, die da Entscheidungsträger sind in Miltenberg. Das ist diese Doppelfunktion der Provinz. Du kannst dich nicht verstecken, dadurch bist du angreifbar, aber du kannst dich nicht verstecken und damit bist du auch Teil dieser Provinz. Zumindest dann, wenn du das Glück hast, irgendwie in Umstände hineingeboren zu sein, die anerkannt sind, in Familie hineingeboren zu sein, die anerkannt ist. Und ich habe vor einigen Jahren mal gehört, dass etwa zu der Zeit, als du dich auch mit Nazis rumgeschlagen hast, in Mönchberg, also auch nicht gerade eine sehr große Gemeinde, dass dort sich eine linksradikale Antifa gegründet hatte aus extrem jungen Menschen und der Ortspfarrer die unterstützt hat. Also solche Geschichten sind halt auch provinztypisch, ne?
Ja, ja.
Weil der kannte die halt, die waren halt auch mal Ministranten oder sowas, ne?
Ja.
Und das ist ja eigentlich schon so ein bisschen Strategiediskussion, sag ich mal, dass man tatsächlich sagen kann, das ist ja was man ausnutzen kann. Also das heißt ja, also möchte ich jetzt explizit dazu sagen, das ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie davon laufen müsste, zwangsläufig, sondern eben was man zu seinem Vorteil ausspielen kann, wenn man das verstanden hat, wie das eben funktioniert.
Ich glaube auch, nämlich, dass wenn man, das ist jetzt auch, wenn man dann noch auf dem Dorf wohnen und es entscheidet, wieder dörflich oder ländlich oder in der Provinz zu leben, irgendwie, dass es kein Fehler ist, dann auch da mit in die Vereine zu gehen oder auch in die Freiwillige Feuerwehr, um eben auch Kontakte mit den Leuten da zu haben, so irgendwie. Und selbst wenn man da, der linke Spinner ist trotzdem irgendwie in der, allein in der, im Dorfgeschehen halt verankert ist, irgendwie, dass man dann eben sich nicht auch ausschließen lässt im Optimalfall einfach irgendwie. Weil das kenne ich eher noch so bei der Jugendfeuerwehr, dass dann da irgendwie früher das mein Vater gemacht, der konnte dann wegen einem Herzinfarkt das nicht mehr machen. Und danach hat es jemand anders da übernommen irgendwie und dann hat es nicht mehr lange gedauert. Dann bin ich und ein Freund, der auch einen Migrationshintergrund hatte, irgendwie dann aus der Jugendfeuerwehr ausgetreten, weil wir halt keinen Bock hatten, uns verarschen zu lassen. Und wir waren aber zu dem Zeitpunkt auch nur 5 Jugendliche in der damaligen Jugendfeuerwehr. Das heißt also, das ist, was ich absolut lächerlich finde, dass wenn eh schon nur 5 Leute sind und es gab viel mehr junge Leute eigentlich, also es war maßlos unterbesetzt eigentlich, weiß ich, Jungfeuer. Und trotzdem werden dann von 5 Leuten halt 2 Leute halt irgendwie, weil die halt anders sind. Der eine ist halt irgendwie eher punkig drauf und der eine ist, passt eh nicht, weil der ist halt kein Deutscher, so blöd gesagt. Das ist das, was du dann halt so gespürt bekommen hast halt einfach.
Also wirst du gebobbt quasi.
Ja, also der, ich bin dann eher dann auch so, mir wurde zu blöd, aber ich bin halt auch aus Solidarität, würde man heute sagen, so dann auch mit dem Kumpel dann einfach da ausgetreten, weil ich gesagt habe, nee, was soll das denn so irgendwie, so dass der dann da verarscht wird irgendwie. So, der hat einer der wenigen Leute, die hier Bock haben mitzumachen irgendwie im Dorf und dann wird er auch noch wieder hier aber rausgemobbt einfach irgendwie. Und ihr Kleidzeitig heult ihr rum, dass keiner Bock hat mitzumachen irgendwie. So, also, und ihr erkennt das Problem nicht. Und da damals war das gut und mittlerweile frage ich mich, wäre es vielleicht doch gut, oder jetzt, wo ich erwachsen bin, dann so eben dann, wenn man in sowas Strukturen drin ist, dann eben drin zu bleiben und sagen so eben, dass das eben nicht passiert, dass man sagen kann, ey, könnt ihr nicht die Kinder hier irgendwie rausmobben, nur weil die euch nicht passen irgendwie. So.
Also würdest du sagen, man muss sich diesen Provinzzuständen zumuten.
Ja, auch im, glaube ich, einfach so, weil sonst, also glaube ich halt, wenn du halt auf dem Dorf wirklich wohnen willst, weil sonst kannst du halt da alleine wohnen, hast ja mit niemandem was zu tun irgendwie oder bist halt im schlimmsten Fall der Feind halt sogar noch irgendwie. Also man muss sich schon irgendwo, denke ich mal, so im Dorf stehen, so irgendwo integrieren. Du kannst ja gucken, was dir da passt. Vielleicht hast du ja Glück und es gibt irgendeinen Sport, der dir auch noch halbwegs Spaß macht oder sogar sehr Spaß macht irgendwie. Dass man sich da dann arrangiert irgendwie, aber ich glaube, da kommt man nicht drum weg einfach irgendwie, weil sonst geht man auch, glaube ich, ja, sonst langweilt sich ja auch zu Tode einfach irgendwie auch einerseits. Also wenn du da wirklich auch so der einzige Freak auf dem Dorf irgendwie und musst dann immer irgendwie eine halbe Stunde mindestens irgendwo hinfahren, um deine Freunde zu finden, zu treffen irgendwie, so schwierig einfach.
Und im Idealfall wird man ja zum lebendigen Gegenentwurf, sag ich mal. Also das ist was ich in meinem Leben immer wieder erlebt habe, dass ich, wenn ich offen gerade als Linker mich zu erkennen gegeben habe, dass das erstmal immer so ein bisschen Abstand war, aber dann irgendwann ist dann bei den Leuten angekommen, ah ja, das ist ja doch ein ganz normaler Mensch, so, der läuft nicht die ganze Zeit hier mit Sturmmaske herum und zündet Autos an. Sondern das ist ja, der ist ja sogar ganz vernünftig und ganz nett.
Machst du nicht, das bin ich sehr enttäuscht.
Nur am Wochenende.
Ich bin leider kein stadtbekannter Kommunist.
Noch nicht.
Nein, aber ich glaube, dass das auch sinnvoll ist. Dann, dass man da, also da gehört dann natürlich noch mehr dazu, man muss dann seinem Gegenüber natürlich mit einem gewissen Respekt begegnen und auch ernst nehmen in einer gewissen Weise und man muss auch schauen, inwiefern man sich das selber zumuten kann, aber ich habe damit tatsächlich auch durchaus positive Erfahrungen gemacht. So.
Fällt mir was ein, was ich etwa vor 2 Jahren festgestellt habe, bei der Miltenberger Feuerwehr gibt es nicht nur eine junge Frau, was ja schon an sich nicht ganz gewöhnlich ist, sondern eine erkennbare Muslimin, die also mit Kopftuch ihren Feuerwehreinsatz macht. Und das ist auch das, sie mutet ihre Kultur der Feuerwehr zu und die Feuerwehr geht drauf ein. Also vielleicht sollte man wirklich versuchen, sich selbst diesen provinziellen Zuständen zuzumuten. Und wie du schon gesagt hast, wir selbst sind dann Politik in der ersten Person, ne?
Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja.
Aber ich würde eine Einschränkung sagen, das geht nur so lang, wie das für uns selbst stimmig ist.
Ja.
Das geht dann nicht mehr, wenn wir das machen aus irgendeinem Parteiauftrag oder obwohl wir schon gar keine Lust mehr haben, aus Pflichtgefühl oder sowas. Das geht nur, wenn wir das auch wirklich gern machen. Also ich würde zum Beispiel nie aus politischen Gründen in den Ruderclub eintreten. Ich hasse Rudern. Also von daher wäre ich dort einfach falsch. Ne?
Ja, da sprichst du natürlich auch was Wichtiges an, ja. Weil das ist immer so blöd, das zu sagen, aber ich glaube, jeder, also erstmal ihr und jeder, der zuhört, versteht, was ich meine. Normale Menschen, mit ganz großen Anführungszeichen, die merken das ja auch. Macht man das, was man da tut? Ist man dabei aufrichtig? Ist man, meint man das wirklich ernst? Oder halt eben nicht so. Also das spürt man ja beim Gegenüber. Und schon allein deshalb stimme ich dir da absolut zu.
Und es kann auch nicht alles sein. Also wir leben natürlich selbstverständlich, wir arbeiten auch in dieser provinziellen Situation. Ich habe, wie gesagt, bei einem kirchlichen Wohlfahrtsverband gearbeitet. Und du brauchst darüber hinaus aber immer noch deine eigenen Strukturen, deine eigenen emanzipatorischen, alternativen, linken, wie auch immer gearteten Strukturen, in denen du dich wohlfühlst, in denen du dich aufgehoben fühlst. Das kann, und das ist jetzt wirklich eine Verbesserung, das kann auch manchmal, wenn es gar nicht anders geht, vorübergehend das Internet sein. Weil das Internet mittlerweile Möglichkeiten bietet, die wir alle früher einfach nicht hatten. Als ich, 20 oder 30 war, war Internet noch nicht einmal in der Science Fiction angekommen. Also aber das bietet halt heute Möglichkeiten der Information, des Gedankenaustauschs, der Kommunikation, die zumindest provinzielle Durststrecken überstehen helfen. Ich weiß noch, dass es für mich klar war, wenn ich in der Großstadt war, ich nehme mindestens 20 linke Zeitungen mit, weil ich weiß, dass ich in Miltenberg für die nächsten Monate keine mehr kriegen werde.
Mhm. Ja. Ja, und das ist auch, glaube ich, das, was ich vorhin gemeint habe, also dass das Internet da auf jeden Fall auch einen Unterschied ausmacht, wo ich sagen würde auch, also das ist was sich tatsächlich verändert hat.
Ja.
Und was mir da jetzt auch dazu einfällt, ist natürlich auch bei diesem, wenn man sagt, man geht eben offen auch zum Beispiel jetzt mit dem als Linker in irgendwelche Vereine oder beteiligt sich aktiv am Dorfgeschehen oder sonst irgendwas, dass es da natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man sich halt eben nicht gleich machen lässt, so dass man nicht sich irgendwann selbst verleugnet oder so, auch aus strategischen Überlegungen oder so, weil das ist auch was mich sehr, sehr stört, dass es so eine Art falsch verstandene Massenstrategie oder ich weiß nicht, wie man das da nennen will, gibt, wo sich Linke irgendwie in Projekten beteiligen, aber mit so einer Art Tarnkappe auf, wo es dann sich dann so sehr verstellen, dass sie am Ende eigentlich gar nicht mehr als Linke zu erkennen sind, und das ist dann so der Punkt, wo ich mich dann frage, ja, was hat das dann irgendwie noch mit irgendeinem Ziel, mit irgendeiner Veränderung oder so, die wir eigentlich wollen sollten, zu tun?
Also ich glaube, wichtig ist ja, dass teilweise gerade in der Provinz, würde ich sagen, vielleicht ganz oft dann Menschen überhaupt erstmal mit so auch linken Positionen in Berührung kommen, ne? Oder an sich merken, dass sie vielleicht teilweise sogar selbst linke Einstellungen haben, ohne das jemals als links benennen zu benennen. Also sie würden das niemals sagen, ja. Aber ich kenne da ganz viele, ne? Gerade irgendwie auf dem Kaff irgendwie, die natürlich, also die leben oft ja auch in so einer wirklichen Ortsgemeinschaft, also wo gerade das Thema Solidarität und für andere zu geben und zu machen eine sehr, sehr große Rolle auch spielt, ja, und wo man sagt, ja, eigentlich ist da auch schon ganz viel, was da eigentlich grundlegend da ist auch, oder teilweise auch Einstellungen. Jetzt Leute, die wirklich sagen, ja, absolut CSU, und wenn man dann über Positionen diskutiert, teilweise einfach nur zuhört und sich denkt, okay, krass, das sind jetzt zum Beispiel Forderungen von Die Linke oder an sich auch außerparlamentarisch, ja. Würden die Leute aber niemals irgendwie so benennen, oder zugeben, dass es da Übereinstimmung gibt, weil da einfach auch bestimmte Einstellungen, einfach Vorurteile da sind. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass Menschen überhaupt mal mit diesen Positionen überhaupt in Kontakt kommen. Oder es gibt ja eben auch linke oder linksalternative Menschen, die einfach in der Provinz leben. Entweder weil die da eh schon geboren sind, weil die da auch ja aktuell ja oder was heißt aktuell schon seit längerem auch finanziell, was Mieten und so weiter angeht, auch ein Stück weit fast gezwungen sind, dorthin zu ziehen. Und die sich dann vielleicht auch, ja gerade wenn ich neu in irgendeiner Ortschaft bin, mich da vielleicht auch erstmal anpasst, gerade wenn ich nicht diese Freiheit habe zu sagen, naja gut, wenn es hier irgendwie nicht passt und ich aneck, dann ziehe ich halt wieder um, so, sondern die jetzt halt für diesen Umzug erstmal alles Mögliche an Geld aufgebraucht haben und nicht die Möglichkeit haben, da die nächsten guten Jahre wegzukommen. Und da überhaupt dann so Positionen sichtbar zu machen, auch irgendwie so Räume zu schaffen, wo Menschen dann auch hingehen können und auch irgendwie Leute treffen, wo sie offen auch ihre Einstellungen mitteilen und leben können und sich da Leute wohlfühlen und im besten Fall ja auch vermehrt vielleicht in die Provinz kommen oder auch Leute da bleiben. Also ich bin damals auch aus dem Freundeskreis im Endeffekt weg, weil ich mich dann schon irgendwann so ein bisschen politisiert habe, habe hier in Aschaffenburg so linke Kontakte gehabt. Mhm. Ja, war aber trotzdem sehr eng von klein auf auch und bis auch, ich glaube, Anfang 20 auf jeden Fall in Vereine, in die Dorfgemeinschaft, auch durch meine Eltern oder die ganze Familie, Großeltern auch schon sehr, sehr eng in die Dorfgemeinschaft eingebunden und bin heute nicht mehr aktiv eingebunden, aber trotzdem weiß jeder, ne? Mhm. Dem sei klar ist es und guck, ja. Und ich kennt mich trotzdem du, ne? Jeder, ja, also ja klar, ich wäre da sofort auch wieder drin oder bin da auch einfach immer noch, fühle mich da auch immer noch aufgenommen, wenn ich da zu Besuch bin. Mhm. Und trotzdem war das dann so in diesem Freundeskreis damals, war ich dann diejenige, die irgendwann angefangen hat, nicht mehr über die Ausländerwitze zu lachen oder über die sexistische Scheiße, wo es mir überhaupt erstmal bewusst wurde, dass das nicht witzig ist und nicht normal ist und abwertend. Und dann war ich halt die politisch korrekte Katja und hatte dann irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß in dieser Gemeinschaft.
Da jetzt zwei Sachen. Es ist auf jeden Fall so, dass eine der Möglichkeiten, die die Linke gerade auch in der Provinz hat, auch in bewegungsarmen Zeiten, ist ein Angebot zu machen, dass man sich treffen kann, dass die Linken, die da verstreut sind, dass die eine Kommunikationsebene entwickeln können, dass es da Möglichkeiten des Treffens und so weiter gibt. Halte ich für ganz wichtig. Die andere Frage, die ich jetzt tatsächlich habe, wie hast du dich damals politisiert? Weil die Voraussetzung in Leidersbach stelle ich mir relativ schlecht vor. Wie politisiert sich da in diesen, was war das, das waren dann die 2000er Jahre?
Ja.
In der tiefen Provinz eine Frau?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr viel meiner großen Schwester zu verdanken. Mhm. Also die ist 4,5 Jahre älter als ich und war viel auch schon mit dann eher den Skatern und alternativen Leuten unterwegs. Und ich hatte dann natürlich irgendwie auch, die große Schwester ist einfach Vorbild und entsprechend zumindest so, auch als ich auf der Realschule war, irgendwie schon von der Kleidung her eher so auch ein bisschen Skater, Vans, T-Shirts und Schuhe und so, ne? Aber genau, und bei meiner Schwester und mir, aber auch bei uns in der Familie, da war schon auch klar, krass von den Großeltern her, haben wir auch öfter uns unterhalten über die NS-Zeit und da war auch immer ganz klar irgendwie, das war große Scheiße und das gibt's nicht und das gab's damals irgendwie, als meine Großeltern Kinder waren, wohl in der Familie auch nicht, also dass da sehr straight, nee, machen wir nicht mit zumindest. Und wir sind einfach schon auch so aufgewachsen, dass das irgendwie klar war, es ist scheißegal, welcher Mensch da jetzt ist, so vielleicht auch wirklich vor allem durch ein sehr großes oder tiefliegendes christliches Menschenbild tatsächlich. Mhm. Also wir waren eine sehr...
Also ein positives Christentum.
Tatsächlich, dem würde ich voll zustimmen, weil das tatsächlich kann ich auch nicht leugnen irgendwie so, weil das ist auch da auch positiv geprägt worden ist durch eine, die dann viel so Kinderarbeit gemacht hat, irgendwie von der Kirche im Dorf, die dann einfach war so... Ja, die waren Hippie halt einfach, aber halt vielleicht auch eher durch auch durch einen positiven christlichen Glauben geprägt. Und das war halt schon ein guter Einfluss, der halt viel auch das Empathie-Ding halt einfach wiedergespielt hat, wo ich sagte, ja, ich habe viel Empathie auch. Und dann so, ja, so, ey, und dann so, ja, ey, meine Tochter ist auch Vegetarierin, so irgendwie. Und das war einer der ersten Kontakte mit damals noch, war Vegetarier sein, ja auch schon noch, wow, ist kein Fleisch, so irgendwie. So, das war noch lange bevor vegan.
Das war noch krass.
Das war ja, das wirklich so einfach so.
Stadtbekannter Vegetarier.
Und das halt auch auf der Welt halt vielleicht auch einfach viel Ungerechtigkeit einfach ist irgendwie so. Und das dann aber jedes Leben halt, wie du auch sagst, gleich. Das kann man, finde ich, auch nicht ganz leugnen irgendwie. Vielleicht ist es auch dann, dass das auch Einflüsse bei mir hinterlassen hat irgendwie. Aber auch vielleicht auch noch durch damals, das ist ein bisschen Mainstream-Musik. Ich meine, damals ist in den Charts noch American Idiot von Green Day und sowas auch gekommen. Es gab da ja, auch da noch ein paar Einflüsse und auch das durch große Schwester oder große Cousin bei mir vielleicht auch. Oder man hat halt doch nochmal vielleicht irgendwo ein paar ausgeflippte Leute irgendwo mal gesehen, wenn man dann mal unterwegs war.
Ja, ja. Also auf jeden Fall dann bei mir wirklich, also muss ich zumindest auf dem Dorf bei uns der katholischen Kirche da tatsächlich auch ein Stück weit zurechnen. Ich war ja auch Ministrantin sehr lange und auch da gab es einen Pastor zum Beispiel, der da schon, finde ich, auch im Nachhinein wirklich pädagogisch einfach super wertvoll war. Das wurde, glaube ich, jetzt zumindest, dass ich mich erinnere, nicht klar benannt, so gegen rechts oder so, aber wirklich halt dieses, es ist komplett scheißegal, was einen Menschen ausmacht, ob der eine Behinderung hat, ob der eine andere Hautfarbe hat, ne, alle sind gleich und wir gehen so solidarisch und so weiter miteinander um. Dann war ich einmal im Jahr mit der KJG eben tatsächlich auch auf Zeltlager KJG für eine Woche.
Wir sind katholisch, junge Gemeinde.
Ja, genau, genau. Und auch da, klar, da gab es irgendwie, als ich noch Kind war zumindest, einmal in der Woche einen Gottesdienst, aber auch der war eben ökumenisch, also für katholisch und evangelisch. Und es war tatsächlich auch komplett bums, egal welche Religion oder ob du keine hast. Das wurde irgendwie nicht geprüft oder so. Und der Glaube an sich hat da jetzt nicht so die krasse Rolle gespielt, sondern wirklich dieses, ja, Miteinander. Und du hattest da halt Leute als BetreuerInnen dabei, die überwiegend aus der pädagogischen Richtung auch kamen tatsächlich. Also sie waren aus dem Dorf im Endeffekt, in einem Alter, wo die dann halt eben, ich glaube, wirklich die meisten soziale Arbeit oder so studiert haben und auch, ja, mit längeren Haaren, irgendwie ein bisschen alternativ, auch vegetarisch teilweise. Und auch da glaube ich wirklich, das macht schon nochmal auch was aus, so. Und ja, also ich finde auch da, wie du sagst.
Also eher Einzelpersonen. Bei dir auch, Hannes?
Ich würde vor allem sagen, vor allem die Musik.
Ah.
Vor allem die Musik und dann im nächsten Schritt erst die Einzelpersonen.
Das heißt, ich kam bei mir die Musik erst später dazu irgendwie, so, weil vor Ort habe ich, will ich jetzt sagen, habe ich schon aus der Mainstream-Musik, was halt die anderen Leute damals, was in den Charts halt blöd war, oder was halt in der Bravo gerade modern war, die Bravo noch liebevoll gelesen mit bis 14 oder so auf jeden Fall. Ganz normales Magazin, das ich halt so macht, wo man dann da. Und dann aber dann da auch dann schon irgendwie eben damals Vegetarier gewesen irgendwie. Und wir hatten zum Beispiel auch der Lehrer, der zum Beispiel sehr engagiert war, da irgendwie mit uns das Dritte Reich aufzuarbeiten und zum Beispiel auch einen Zeitzeugen eingeladen hat als erster Lehrer an der Schule irgendwie so. Und das war natürlich auch positiv beeinflusst, weil dem war das wirklich wichtig, dass wir da aus der Geschichte was lernen, dass sich das nicht wiederholt halt einfach irgendwie so. Und klar war der auch in anderen Themen vielleicht nicht immer cool, aber da muss ich sagen, das hat er wirklich gut gemacht einfach. Da hat er wirklich auch Leute an die Schule geholt und wollte, dass wir darüber reden. Haben mit uns auch Ausflüge organisiert irgendwie und das war, würde ich auch sagen, in dem Fall halt dann auch vielleicht wieder eine Einzelperson halt einfach irgendwie, die dann da zum Glück halt eben dann gab. Und man wusste dann vielleicht eben dann wiederum, ja auch zu der Überlegung ja vorhin, dann wichtig ist dann eben auch doch auch auf dem Dorf zu bleiben und dann diese vernünftige Person oder eine der wenigen vernünftigen Personen zu sein oder diese zu zeigen, so irgendwie so, ja, keine Ahnung, so, nee, keine Ahnung, wenn du willst nicht Fußball spielen irgendwie und hast auch keinen Bock irgendwie danach dich irgendwie mit den Leuten zu besaufen irgendwie beim Grillfest, während die bösen Onkels laufen irgendwie, dann gibt das noch Alternativen den Leuten auch aufzuzeigen, irgendwie auch auf dem letzten Kaffee im Optimalfall.
Ist die Frage, ob das jetzt provinzspezifisch ist, aber okay, es ist so, also über Kultur oder über Leute? Ja, seid ihr politisiert worden?
Ja, das jetzt sind wir ja aber am spannendsten Punkt. Wie war das denn bei dir? Weil du stammst ja aus einer ganz anderen Zeit.
Ich komme ja aus einem sehr konservativen Elternhaus, wobei ich sagen muss, dass meine Eltern heute nicht mehr ganz so konservativ sind wie damals, als ich so, was weiß ich, 15 war. Und damals habe ich mich zuerst nach rechts extremisiert. Also radikalisiert würde ich nicht sagen, weil radikal heißt ja an die Wurzel des Problems gehen und das machen die Rechten meines Erachtens nicht. Also ich bin extrem rechts geworden und habe so ungefähr ein Jahr lang die Deutsche Nationalzeitung gelesen, jede Woche mir am Kiosk geholt. Weil das eine der wenigen politischen Zeitungen war, die nicht mainstreamig war, die es überhaupt gab in Miltenberg. Und dann bin ich aber über Adolf Hitler gestolpert. Und über diese Apologie der Rechten, also diese Verherrlichung von Hitler und dem Dritten Reich. Und als geschichtlich hochinteressierter junger Mann oder Heranwachsender konnte ich mich mit dem ganzen Scheiß Dritten Reich nicht identifizieren. Und das hat mir letztendlich den ganzen schönen nationalen Geist versaut.
Ja, es hätte so leicht sein können. Ja.
Aber wenn ich damals jemand kennengelernt hätte, persönlich, der rechts drauf gewesen wäre, weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre. Es gab dann noch eine zweite Diskussion, die für mich ganz wichtig war, die aber dann im Nachhinein dann danach kam. Es war die Diskussion um Atomkraft. Und auch da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, das, was die offizielle Politik vertritt, ist nicht das, was ich für vernünftig halte. Und im Endeffekt war es die Ablehnung, also der Antifaschismus und gegen Kernkraft, gegen Atomkraft zu sein. Das waren die beiden für mich politisierend wichtigen Geschichten. Und dann habe ich suchen müssen. Und dann ist ab 1975 ist wieder die Konkret erschienen, unter Kremlitzer war es dann, diese neue Konkret. Und die habe ich ab der ersten Nummer gekauft. Und das war für mich auch nochmal so eine Geschichte. Dann gab es plötzlich eine linke Publikumszeitschrift, die ich in Miltenberg kriegen konnte, ohne jetzt abonnieren zu müssen oder sowas. Und dann habe ich auch, das war dann aber Auswirkung der 68er-Bewegung, es gab dann plötzlich auch in den Buchhandlungen linke Bücher. Es gab dann, was weiß ich, Mao Zedong, Karl Marx und was weiß ich sowas. Und ich habe das dann begierig in mir aufgezogen, alles, was ich da kriegen konnte. Also es war es. Und natürlich, was hier auch schon gesagt wurde, ich komme selbstverständlich aus einem sehr klassisch-katholischen Elternhaus. Und meine Mutter hat mir ein positives Menschenbild vermittelt. Ich kann mich noch erinnern, dass sie gesagt hat, du musst jedem Menschen trauen, bis zu dem Punkt, wo er dieses Vertrauen missbraucht hat. Aber grundsätzlich musst du jedem Menschen trauen. Der hat einen Vertrauensvorschuss verdient. Und das ist natürlich ein positives Menschenbild, auf das ich aufbauen konnte. Aber dann musste ich erstmal in Widersprüche kommen und dann mir mühsam meine Literatur zusammensuchen. Und deswegen ist das Internet wunderbar, aber es ist gleichzeitig beschissen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte damals über das Internet die falschen Leute kennengelernt. Die hätten auf Jahre hinaus wahrscheinlich diese Entwicklung zumindest verzögern können.
Ja, aber was sich da so rauskristallisiert, ist ja im Endeffekt so ein bisschen die Untermauerung auch meiner Geschichte, dass es unheimlich wichtig ist, in irgendeiner Form auch als Linke in der Provinz sichtbar zu sein. Oder? Ja. Also das ist, glaube ich, sowas, was man da jetzt irgendwie so zusammenfassen könnte. Und dann natürlich...
Ich hätte gerne einen Anlaufpunkt gehabt, ja.
Ja. Ja. Ja, also ich meine, im Endeffekt, du hast den ja dann auch gefunden durch die Konkret. Also ich meine jetzt Sichtbarkeit natürlich personell, aber auch durch, ja, irgendwie eine inhaltliche Vermittlung so im Endeffekt.
Richtig, aber das Personelle hätte nochmal eine neue Qualität eröffnet.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist auch ziemlich deutlich geworden. Ja. Ne?
Ja. Da vielleicht ganz kurz reingekrätscht. Ich meine, bei uns jetzt so in der Zeit gab es ja dann wirklich so diese Hardcore-Nazis auch als personelle Instanz vor Ort, die sich aber ja eigentlich total als das geht gar nicht, weil die in ihrem Auftreten einfach grundsätzlich so gewalttätig und negativ einfach direkt in Erscheinung getreten sind, dass ja auch klar war, also gegen die bist du auf jeden Fall, weil also das geht einfach nicht klar. Selbst wenn du irgendwie an sich unpolitisch bist, so die Schläger-Nazis, auf die hast du keinen Bock, so, und die kloppen halt deine SchulkameradInnen zusammen, so.
Das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Punkt, wo ich vielleicht später mit euch nochmal drüber sprechen möchte. In der letzten Folge geht's ja auch um, ich glaube, das wird bezeichnet als die krassen Großstadtaktionen der Linken, also wo also so gerade so speziell so schwarze Blöcke und klassisch autonome Aktionen irgendwie mit gemeint ist. Da würde ich auf jeden Fall gerne später nochmal mit euch drüber sprechen, aber mir ist jetzt nämlich noch was aufgefallen bei euren Geschichten, und zwar ein Themenschwerpunkt, nämlich eigentlich der Antifaschismus. Dass das, glaube ich, auch was ist, was sich in unseren vier Geschichten komplett deckt einfach. Und dass das auch wohl irgendwas ist, wo ein Potenzial drin liegt, um die Leute erstmal zur Politik zu bekommen. Und die Leute wohl auch, ich meine, wir sitzen ja jetzt immer noch, wir vier hier zusammen, auch irgendwie da zu behalten. Also irgendwas ist, wo ich jetzt persönlich sagen würde, das reicht alleine nicht, aber es ist was, worauf man aufbauen kann. Gerade wenn man eben sagt, man möchte mehr als halt irgendwie einen, ich nenne es jetzt mal demokratischen Antifaschismus, der nicht weiter denkt als das Grundgesetz. Was sagt ihr dazu?
Also ich finde, Antifa ist wirklich eine Klammer. Jetzt können wir ganz zynisch sagen, wenn es die Nazis nicht gäbe, die Linken müsste die Nazis erfinden. Das stimmt aber nicht. Also wir könnten sehr, sehr gut ohne sie leben. Aber wir würden uns dann um ganz andere Sachen kümmern können. Manchmal ärgert es mich, dass ich mich um Nazis kümmern muss, wo doch anderen Sachen eigentlich objektiv viel dringender wären, ne? Antimilitarismus oder Ökologie oder sowas. Aber tatsächlich ist es ein Punkt, der oder ein Thema, das die Linken zusammenführt. Interessanterweise war ja auch das Aufkommen der 68er Bewegung eine Steilvorlage für die Rechten. Die NPD zog damals fast in den Bundestag ein, war in mehreren Landtagen vertreten. Die NPD, die noch mit alten Nazi-Funktionären besetzt war. Das darf man sich ganz anders als heute die AfD. Die haben ja wirklich noch die Traditionslinie gehabt. Und die Aktion Widerstand, mehr oder minder militante Nebenzweig der NPD, haben 10.000 von Mitgliedern gehabt. Oder zumindest Sympathisanten. Also es war eine Riesenbewegung gewesen. Und das war die Reaktion auf die 68er Bewegung und die daraus hervorgende Verunsicherung der Rechten. Das sind sehr viele, die sonst sich bei der CDU gut aufgehoben gefühlt hätten, noch weiter nach rechts gedriftet. Und wir erleben ja auch jetzt wieder bei zunehmender Bedeutung der AfD, dass auch der bürgerliche wie der linke Antifaschismus auch aufblühen. Als notwendige Reaktion darauf. Aber ich weiß, was du meinst, Hannes, auch in Zeiten, in denen die Rechten gar nicht so stark waren, aber einfach präsent waren, war immer dieser Antifaschismus ein Thema. Warum? Weil es so klar ist, dass man sich dagegen wehren muss. Das ist doch völlig außer jeder Diskussion. Wir können über Militäreinsätze diskutieren, wir können über ökologische Maßnahmen diskutieren. Da können wir auch unterschiedliche Meinungen sein. Wir sind unterschiedliche Meinungen zu Israel, zu Hamas, zu was weiß ich. Da kann alles passieren, dass wir da unterschiedliche Meinungen sind. Aber alle Linken sind in einem Punkt einer Meinung. Diese scheiß Nazis müssen bekämpft werden. Ne? Ja, und ja. Aus gutem Grund. Aus sehr, sehr gutem Grund.
Noch jemand? Oder
ich muss kurz nachdenken. Ich fand es sehr spannend auf jeden Fall, was der Martin gesagt hat.
Ja, ich glaube, es fasst ziemlich gut zusammen. Es ist jetzt nicht direkt zu dem Punkt, aber was mir jetzt noch gekommen ist, ist so zu meiner Geschichte, weil ich ja dann eben auch aus der Provinz raus in die nächstgrößere Provinz gezogen bin.
Es geht immer weiter, immer weiter.
Und ich eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, schon auch ein Stück weit, obwohl ich mich nach wie vor da sehr gut aufgehoben gefühlt habe, irgendwann halt einfach auch genervt davon war oder nicht mehr Lust hatte, dann die politisch korrekte Katja zu sein, die den Spaß verdirbt, ja, weil sie nicht mehr über die Sachen lacht oder ja, den anderen dadurch natürlich auch die Stimmung vermiest, weil sie sagt, sorry, sexistische Kackscheiße, ne, halt's Maul. So. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich eine sehr gute Entscheidung war. Also ich bin ja eh über meine Schwester dann schon am Wochenende eigentlich immer in Aschaffenburg gewesen und eben im Hannebampel vor allem unterwegs und habe über sie auch linke Leute einfach kennengelernt, wie auch den Verb zum Beispiel. Und habe mich dadurch ja eben eigentlich erst so richtig tiefergehend auch politisiert. Alles, was über Nazis sind scheiße, rausgeht so. Und ich glaube, das war dann auch ein ganz wichtiger Schritt, weil ich auch mittlerweile das Gefühl habe, ich habe einfach ein komplett anderes Standing natürlich als damals. Klar habe ich mich damals trotzdem positioniert, aber wirklich inhaltlich diskutieren oder auch irgendwie über dieses, ja, ist scheiße, das kannst du nicht sagen, ging es halt auch nicht hinaus. Und auch da irgendwann zu sagen, ja, okay, dann sage ich jetzt halt nichts, weil ich habe jetzt irgendwann auch keinen Bock mehr. So, ich will auch einfach mal Spaß haben und Party machen und nicht dann auch irgendwie mit gut Alkoholkonsum mich dann wieder mit irgendwelchen Leuten diskutieren zu müssen, warum Ausländer nicht scheiße sind, pauschal und so weiter. Und habe das Gefühl, dass das auch wirklich sinnvoll und nützlich war, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, tatsächlich ist der Plan, langfristig wieder ins Dorf zu ziehen und das auch wirklich mit so einem Ding, ja, nicht nur einfach, weil man da jetzt leben will, sondern weil das auch wirklich, glaube ich, sinnvoll und nützlich auch ist, als linke Person da zu leben. Und ich mir das aber mittlerweile auch vorstellen kann, dass ich mit diesem ganz anderen Standing da auch ganz anders nochmal agieren kann und leben kann auch einfach und auch Einfluss nehmen kann und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es jetzt auch gewesen wäre, wenn ich jetzt weiterhin wirklich immer nur in diesem Dorf und auch nur mit den Kontakten aus dem Dorf, wie das gegangen wäre, ne? Also ob ich dann vielleicht grundsätzlich immer noch gegen Nazis, aber alles, was drüber hinausgeht, ah ja, es ist hier halt so, ne? Irgendwie fühle ich mich nicht so ganz gut mit, wenn Leute sowas sagen, aber dann gehe ich halt eher heim oder hab halt nur sehr wenige Kontakte. Weiß ich nicht. Also ich glaube, es war schon mal ein wichtiger Schritt, aber es ist ja vielleicht auch wichtig, so dieses von der tiefsten Provinz, nenne ich es mal, so in die nächsthöhere, weil da es mehr Kontakte.
Es ist sehr interessant, weil der Albert Herrnknecht, Autor von Provinzleben, gemeint hat, die Linken sollten alle mal in eine Großstadt gehen, aber sie sollten bitte wieder in die Provinz zurückkommen.
Ah, okay, dann ja, habe ich das ohne es zu lesen
quasi. Ja, das war so eine Idee von ihm. Und ich selbst muss sagen, für mich war auch Aschaffenburg und später sogar Frankfurt ganz entscheidend dafür, dass ich Diskussionen führen konnte. Ich war dann irgendwann mal arbeitslos und in dieser Zeit haben dann Freunde von mir studiert in Frankfurt Politik und Philosophie und ich habe mich halt mit in die Vorlesungen reingesetzt und bin mit in die Mensa essen gegangen und sowas und es war natürlich toll gewesen, vor allem der Buchladen auf dem Unigelände und so Geschichten, ne? Oder die Karl-Marx-Buchhandlung in Frankfurt. Und da war aber auch schon Aschaffenburg ein Riesenfortschritt, dass ich da dann Kontakte hatte. Ich verhehle nicht, dass ich mal eine Zeit hatte, in der ich sehr dogmatisch war und eine marxistisch-leninistische Splittergruppe sehr gut fand, die in Aschaffenburg vorhanden war. Und darüber bin ich nach Aschaffenburg gekommen und habe dann aber auch irgendwann sehr schnell mitgekriegt, dass es da auch noch andere Sachen gibt, die deutlich undogmatischer und angenehmer sind. Und solche Phasen oder diese Phase hat noch nicht sehr lang gehalten, Gott sei Dank. Ich bin da sehr stolz auf mich und mich da wieder rausgekrault zu haben. Und auch da übrigens die Verherrlichung von Stalin. Das ging nicht mit mir zu machen. So wenig wie das mit Hitler ging, ging das mit Stalin. Und damit war dann irgendwann auch Schicht im Schacht gewesen bei diesen dogmatischen MLern. Von daher kann ich verstehen, ja, nichts größere Städte und sowas, wichtig.
Vielleicht da auch nochmal als kleiner Einschub, also MLer steht für Marxisten, Leninisten.
Genau, danke. Ja, oder halt auch wirklich überhaupt dieses Kontakt zu Arbeitslosen jetzt außerhalb von jetzt zum Beispiel Sozpad im Beruf, ne, im beruflichen Sinne, sondern wirklich im Freundinnen-Bekanntenkreis mit Leuten, die arbeitslos sind, die eine Schwerbehinderung haben, die andere Lebensentwürfe haben, Migrationshintergründe und so weiter. Also da überhaupt diese Kontakte oder Begegnungen überhaupt haben zu können, das finde ich, ist ja überhaupt schon wertvoll, sich damit auseinandersetzen zu können und auch ein Stück weit zu müssen überhaupt. So und da ja dann auch irgendwie gerade im Bereich KurdInnen war das für mich hier in Aschaffenburg irgendwie so der erste Berührungspunkt, wo ich überhaupt erstmal gerallt habe, Moment, es gibt nicht nur deutsche Faschos. Es war wirklich so ein mind-blowing Ding.
Ja. Womit du natürlich nicht die Kurdinnen meinst, sondern,
nee, oh Gott,
sondern
auf gar keinen Fall.
Gerade die grauen Wölfe, also türkische, genau, Faschisten.
Genau, genau. Und da eben auch ja dieses, was ich früher auch gemacht habe, wenn jemand eine Türkei-Fahne gezeigt hat, so yeah, geil, weil nicht Deutschland und hier die MigrantInnen kommen irgendwie so mit einem Selbstwert und hey, wir sind da und wir gehören zu Deutschland. Ja, ein paar Jahre später sehe ich irgendwie Menschen, die eben das Wolfszeichen machen, das ich vorher auch nicht kannte, und eine Türkei-Fahne schwenken und denke mir, oh fuck, okay. Hätte ich vor ein paar Jahren noch anders interpretiert. Aber auch das sind ja so Erfahrungen, die man auf dem Dorf nicht wirklich macht.
Genau. Ja, weiß ich, das finde ich alles spannend. Ich glaube, wir haben halt auf jeden Fall auch, ich habe dann später dann auch ein paar Jahre in Frankfurt gewohnt. Ich wollte ja dann auch, Miltenberg, die WG ist auseinandergegangen. Wir haben, waren nicht mehr so viele. Die Zeit war da irgendwie, da war der Tropfen ein bisschen gelutscht, so gefühlt.
Man muss dazu auch sagen, das war schon deine zweite Zeit in der Miltenberger Region, ne?
Genau,
also du warst ja zwischendurch dann auch schon mal weg.
Ich war nicht weit weg. Da war, hatten wir das WG-Haus in Meinerschaft irgendwie so, und dann war ich wieder in Miltenberg. Aber das war dann, da ja auch die Überlegung, mache ich jetzt da noch die Ausbildung oder nicht, die zweite, oder ziehe ich weg? Und dann habe ich mich fürs Wegziehen entschieden. Das war ja, hat ja dann auch jeder im Wohnheim verstanden. Das war ja auch ein Freund von dir damals, der Wohnheimleiter, vom, also ein Freund von dir, Martin, ja, der Wolfgang, noch in oben im Wohnheim, das geleitet hat einfach.
Im Wohnheim?
Ja, der hat es auf jeden Fall meine Entscheidung dann verstanden. Er hat mich zwar sehr gerne auch als Azubi da gehabt, aber der konnte auch verstehen. Okay. Aber ich weiß auch, dass ihr euch auch kanntet, auf jeden Fall. Und der war auch so ein alt 68er, nämlich auf jeden Fall. Oder, der hat es dann auch verstanden irgendwie, aber ich finde auch, wir haben es eigentlich ganz gut vorher auch schon hingekriegt, dadurch, dass wir halt viel auf, dann auch mal auf Konzerte, Festivals, aber auch vor allem sehr viel auf Demos oder auch auf Vernetzungstreffen weiter weggefahren sind, hat man da auch trotzdem einen Kontakt gehabt. Und wenn, dann ist man schon mal, wir sind ja oft nach Würzburg, Nürnberg gefahren irgendwie, auf Demos nach Mainz irgendwie eigentlich oder noch weiter weg oder in irgendwelche Provinzkäfer, wo man vorher auch nicht kannte, weil man mitbekommen hat, oh, da ist eine Demo, da fahren wir jetzt mit dem Wochenendticket hin halt irgendwie so. Also das war, und hat man da ja auch immer dann Kontakte ausknüpft irgendwie. Ich finde, das haben wir damals eigentlich ganz gut hingekriegt irgendwie, dass wir da dann eben nicht nur uns schon auch gegenseitig beeinflusst haben, aber schon wirklich auch weitgehende Kontakte über die Provinz hatten irgendwie und nicht nur diese Provinzeinflüsse, weil wir hatten ja auch durchaus diese Black-Block-Erfahrung gemacht irgendwie, auch wenn wir die nicht vor Ort waren. Aber wir waren bei Aktionen dabei und haben uns halt wirklich halt Nazis in den Weg gestellt halt irgendwie oder an Kassow-Blockaden halt mitgewirkt irgendwie einfach.
Da wären wir vielleicht jetzt bei dem Thema Großstadtaktionen und vielleicht gebe ich da einen kleinen historischen Input.
Ja, sehr gerne.
Ich kann mich erinnern, als ich schätze, 15 Jahre ungefähr alt war, saß ich vor dem Fernseher und damals hatten Mitglieder, ich vermute, des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, KBW, ich meine, das Rathaus in Bonn besetzt. Wichtig war vor allem, Linke hatten ein öffentliches Gebäude besetzt, rote Fahnen rausgehängt, irgendeine Aktion durchgeführt und ich saß dort mit einer Mischung aus Abscheu, weil sowas geht ja nicht. Ich war ja damals noch rechts gewesen. Und Begeisterung, dass die sich einfach sowas erlauben. Das war so meine erste Erfahrung mit einer großstädtischen Aktion.
Ja, ja, fasst du irgendwie auch gut zusammen.
Ja, das finde ich ist auch ein interessanter Punkt, weil ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, dass das, was Katja vorhin gesagt hat, und zwar natürlich dieses unanständige Auftreten der Neonazis, dass das zum Teil zu einer Ablehnung von ihnen führt. Genauso ist es natürlich auch mit Linken. Jetzt ist aber, also da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen, und dass man dementsprechend natürlich als Linker auch seine Aktionsformen in der Provinz anpassen muss. Also das ist ja auch so ein bisschen Thema gewesen. Ich glaube auch in der letzten Folge oder vielleicht in einem weiteren Text, den wir dazu veröffentlicht haben, dass so zum Beispiel die Vermummung auf dem Dorf selten wirklich nützlich ist, Weil, ja, du wirst halt am Ende dann doch erkannt.
Im Zweifel verpfeift sich deine Mami. Das haben wir ja schon mal in einem Podcast
gehabt. Ja, genau. Und wie gesagt, es gab tatsächlich die Geschichte, wo ein Polizeibeamter, ein örtlicher hier in Aschaffenburg, an einen voll vom autonomen Randritt sagt, hallo Schorsch, bist du auch da?
Ja. Ja, genau. Also und natürlich führt das auch zu einer gewissen Ablehnung. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, dass diese Aktionsformen vielleicht so ein bisschen auch das sein können, was du jetzt gesagt hast, nämlich eine gewisse Faszination, dass sich da was erlaubt wird, was sich eben sonst nicht erlaubt wird, und das glaube ich in gewissen Teilen der Linken heute auch unterschätzt wird. Dieser Moment auch von Jugendlichen, das Bedürfnis, gewisse Grenzen zu übertreten. Und da kann
das
ich dann...
Das machen die Rechten gerade ganz gut, ne?
Ja. Das, klar, heute machen das eben die, machen das eben, keine Ahnung, die junge Alternative und so. Also Spitze oder genau, ja,
Stört. Der Weg auch einfach hier, einfach ja auch, also das kann leider nicht leugnen.
Ja, genau. Und zu unserer Jugend würde ich aber eben sagen, waren das vor allem eben Antifa-Gruppen, die da eben ganz, ganz stark waren und auch das damit geschafft haben, eine gewisse Faszination bei mir auszulösen. Gerade eine der ersten Aktionen, auf der ich war, da ging es dann auch, Thema natürlich Antifaschismus, ging es dann drum, einen Nazi-Aufmarsch zu blockieren. Und ich hatte da wenig oder wahrscheinlich gar keine Berührungspunkte vorher mit irgendwie autonomen Antifaschisten. Und an dem Tag war das mir aber dann auf einmal klar, boah krass, das sind Leute, die gehen weiter, so, die bleiben nicht stehen, wenn dann der Polizist sagt, halt, stopp, so, sondern die laufen weiter, so, die sind nicht hier, um irgendwie eine bunte Fahne zu schwenken, sondern die sind hier, um die Nazis zu verhindern, dass die Nazis hier jetzt so durch die Stadt laufen und die am besten auch wieder hier aus der Ortschaft raus zu treiben, so. Und das war ein unfassbar krasses Gefühl, also in dem Moment natürlich, und dann auch später hat das natürlich auch nachgewirkt, irgendwie auch so dieses Gefühl zu vermitteln. Man muss dazu sagen, das war keine besonders spektakuläre Aktion, da wurde, wenn ich mich richtig erinnere, eine Polizeikette durchbrochen und versucht eine Sitzblockade zu machen, so. Aber schon allein das hat halt gereicht, mir zu zeigen, hey, es gibt Wege. Wenn du willst, dann musst du dich nicht auf diesem eingefahrenen Pfad irgendwie, auf dieser eingelaufenen Pfad halt irgendwie bleiben, sondern du kannst ausbrechen und du kannst, wenn du Bock hast, wenn du Leute an deiner Seite hast, dann kannst du deutlich mehr erreichen, als dir so erzählt wird. Und das ist, glaube ich, der andere Punkt. Und was eben solche Aktionen auch sehr, sehr gut, wofür solche Aktionen sehr, sehr gut geeignet sind, meiner Meinung nach, aus meiner persönlichen Geschichte heraus.
Ja, fühle ich auf jeden Fall auch. Oder dann, keine Ahnung, Aktionen, wo wir dann da auf die Waldbesetzung Kelzerbach gefahren sind und wirklich gesehen haben, okay, sind Leute wirklich bereit, bei Wind und Wetter das hier auszuharren, haben ja aus dem Nichts irgendwie hier sich Hütten und Baumhäuser gebaut, um da wirklich auch zu verbleiben. Das fand ich einfach cool, einfach so irgendwie so aus dem Nichts und was auszubauen irgendwie, und es ist auch so, gleichzeitig da zu sein, um was zu stören und zu sabotieren und gleichzeitig halt auch das alternative Leben dort zu erproben, gemeinsam halt irgendwie so irgendwie. Das fand ich auch cool auf jeden Fall. Und da habe ich gar kurz überlegt irgendwie, ob ich dann die Schule abbrechen soll irgendwie, um dort länger zu bleiben oder dort wieder hinzugehen irgendwie. Aber ich glaube, das hat sich dann leider erledigt, weil da kurz darauf, dass wir dann da waren, wurde dann wirklich auch geräumt irgendwie. So, es war kein sehr großer Zeitabstand damals, aber es hat mich auch, das hat geprägt, diese Erfahrung, wie du sagst, auf irgendwelchen großen Demos oder wo man dann wirklich dann auf einmal dann auch irgendwie Mülltonnen und irgendwie auf die Straße geschoben worden sind und dann Barrikaden aufgebaut worden
sind. So was gab es in unserer Jugend noch.
So, und dann, ja.
Also nicht mehr oft, aber wir haben das noch erlebt. Wir sind quasi Zeitzeugen auch.
Also wenn du den Bruch machen willst mit dem Gesellschafts- und ökonomisches System, dann sind solche Maßnahmen, also solche Aktionen natürlich extrem gut, weil du sammelst damit diejenigen, die diesen Bruch machen wollen, die absolute Verweigerung wollen. Das hätte Johannes Agnoli Autor des Buches Transformation der Demokratie, wahrscheinlich sehr gut gefallen. Wenn du es aber eher mit Antonio Gramsci hältst, mit der kulturellen Hegemonie, dann sind vielleicht andere Sachen sinnvoller, nämlich solche Sachen, die mehr Leute auf deine Seite ziehen, wie jetzt eine kleine radikale Minderheit. Ich will es gar nicht werden. Ich will es überhaupt nicht werden. Ich will es nur mal gegeneinander stellen. Du wirst mit solchen Aktionen bestimmte eher jugendliche Männer und Frauen erreichen, wirst aber gleichzeitig...
Sind wir ehrlich, vor allem auch Männer, also...
Ja, wahrscheinlich vor allem Männer, ja. Es ist oft eine sehr maskuline Veranstaltung. Du wirst aber auf der anderen Seite andere damit halt auch abschrecken.
Ja.
Die du mit anderen Aktionen vielleicht sogar erreichen könntest. Also es ist wirklich ein Unterschied zwischen der Idee, die zum Bruch bereit sind zu sammeln und Hegemonie herzustellen. Das, glaube ich, sind die beiden... Pole.
Ja, und ich finde auch absolute Zustimmung. Und ich finde da auch interessant, dass da im Endeffekt, wenn man sich dann den Unterschied anschaut zwischen Metropolen und Provinzen, dass ja die Anschlussfähigkeit in beiden Fällen eigentlich sehr, sehr schlecht ist. Also die Autonomen, die beim G20-Gipfel Autos angezündet haben, die sind ja auch jetzt in Hamburg nicht besonders gut angekommen. Vor allem nicht bei den Autobesitzern. aber sie waren halt einfach mehr. Und das ist halt alles dran. Und das kann einen auch in so einen Trugschluss nämlich reinbringen. Dass eben diese Aktionen, die tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen bringen oder dazu führen. Und ich glaube, das ist ein gefährlicher Trugschluss, in den man sich auch nicht reinziehen lassen sollte, um dann eben, wie du das so schön sagst, am Ende als radikale Minderheit dann eben dazustehen. So, das bringt dann eben auch nichts, meiner Meinung nach. So, sondern man muss schauen, was ist das Ziel, was ist gerade unsere richtige Strategie und daraufhin uns dann eben ausrichten und ja, eben da dann das Kluge halt irgendwie tun. So.
Ich glaube halt, in der Provinz hast du dann mitunter vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten für Strategien. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, kommt ja auch öfter mal vor, dass dann irgendwie wirklich Hardcore-Rechte oder sogar Nazis in irgendwelchen Vereinen, in der Dorfgemeinschaft oder so auch aktiv dabei sind oder da reinkommen wollen, dass wenn du eben dieses Standing in deiner Gemeinschaft hast, ja, dass da auch Möglichkeiten einfach da sind, die dann auch zum Ausschluss von diesen rechten Menschen aus den Vereinen oder aus irgendwelchen von Festen und sonstiges aus der Gemeinschaft an sich halt möglich sind, ja, weil auch das ist schon auch was. Ich meine, du hast in der Provinz oder gerade in so Dörfern hast du schon mitunter auch eine hohe Kontrolle durch die Gemeinschaft. Du hast aber auch halt wirklich einen gewissen Schutz durch die Gemeinschaft, ja. Also wenn da jetzt jemand kommen würde oder gekommen wäre und mir jetzt irgendwie massiv Probleme gemacht hätte, da wären da aber einige gestanden, die da klare Ansagen gemacht haben. Oder ich denke da wirklich an die eine Kerb, wo die Nazis in SS-Uniform aufmarschiert sind, ja. Also ich meine, das war zu dem Zeitpunkt nur eine Handvoll, aber auch da war klar irgendwie, okay, meine Schwester und ich und meine Cousins haben gerade verbalen Ärger mit denen und meine kleinen Cousins spielen in der Fußballmannschaft und dann stand die Fußballmannschaft geschlossen hinter uns und hat Nazis rausgebrüllt, ja. Also und dann stehen halt eben diese Handvoll Nazis auf so einem Fest und es ist klar, ey, scheiße, hier, die Mädchen vom Karl, die haben da irgendwie Stress, ja, und irgendwie da Fußballer von uns auch, geht gar nicht klar, also jetzt ist hier aber was los, ja, wo die vorher natürlich auf die Kerb konnten, die haben Eintritt gezahlt und konnten da rein, weil die Leute da eben nicht gesagt haben, Moment, das sind ja Nazis, das geht gar nicht, sondern oh ja, das sind halt Gäste, ne, kommt rein, trinkt ein Bier. Aber wir das halt dann nicht sein haben lassen, sondern gesagt haben, ey, das kann nicht klar gehen, hier haben Nazis nichts verloren. Und andere hätten jetzt nicht den Anfang gemacht, aber wir haben den gemacht, wir hatten das Standing und dann war klar, die Leute stehen hinter uns und die haben jetzt zu verschwinden, fertig. So. Und ich glaube, das sind so Möglichkeiten, wenn niemand da ist, der da irgendwie dieses Fass auch aufmacht oder auch natürlich irgendwie in der Gemeinschaft überhaupt gar nicht bekannt ist oder nicht dieses diese Integration ja auch hat, klar, dann sind die Nazis auf Festen und dann werden das auch mehr auf irgendwelchen Festen und in irgendwelchen Vereinen und so weiter. Und das ist eine Gefahr, aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch eine Chance, eine Möglichkeit, wie man da auch sehr gut und wirkungsvoll wirklich agieren kann. So, und dann auch diese Unterstützung aus der Gemeinschaft auch hat und bekommt.
Das ist vielleicht jetzt ein guter Punkt. Ich habe mal, um jetzt noch eine Notiz von mir einzubringen, ich hatte mal ja auch noch ein paar Gedanken gemacht, was jetzt so getan werden kann in der Provinz, um emanzipatorische Initiativen und Personen zu unterstützen. Du hast jetzt schon damit angefangen, was ganz Praktisches zu benennen, was da möglich ist. Ich würde auch sagen, dass die Bündnisarbeit innerhalb der alternativen Personen und Gruppen in der Provinz noch zwingender notwendig ist als in der Metropole, weil wir in der Provinz halt einfach erst wenig Personen haben und eine Vereinzelung, eine Auseinanderdividierung natürlich viel tragischer ist als in der Metropole, wo du auch mehrere oder auch viele interaktionsfähige Gruppen haben kannst, aktionsfähige Gruppen haben kannst, gleichzeitig nebeneinander und vielleicht sogar voneinander abgegrenzt. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn man sich trennt, weil es es muss nicht jeder in dieselbe Gruppe, sagen wir es mal so, aber bei bestimmten Aktionen sollte man dann vielleicht dort fähig sein, zusammenzuarbeiten. Es gibt da ein sehr interessantes Beispiel, das wir auch dokumentiert haben bei fundstücke.info, dass bereits in den 70er Jahren nach dem Putsch in Chile das Chile-Komitee Wertheim an der Michaelismesse nach Miltenberg gekommen ist und dort eine Aktion durchgeführt hat, weil es in Miltenberg gar kein Chile-Komitee gab. Das ist für mich immer noch ein wunderbares Beispiel, wie man Näheres, wie gesagt, bei fundstücke.info, wie man in der Provinz, innerhalb der Provinz, die eine Provinz Linke der anderen Provinz Linken helfen kann, weil die gerade nicht fähig ist, da oft in die Pötte zu kommen. Ein anderes Beispiel wäre 2016, wo zur Landtagswahl in, das war glaube ich Mecklenburg-Vorpommern, MacPom genau, die Band Feine Sahne Fischfilet durch die Dörfer und Kleinstädte gezogen ist mit einem Programm, das nannte sich noch nicht komplett im Arsch und dort die Initiativen vor Ort unterstützt hat. Auch das, diese Band Feine Sahne Fischfilet kommt ja selbst aus einer provinziellen Situation im heutigen Osten Deutschlands und kam also nicht von außerhalb da rein, sondern kam aus dieser Provinz selber raus und haben dann dort Solidaritätsarbeit geleistet. Das wäre also Bündnisarbeit oder Strukturarbeit innerhalb der alternativen Personen und Gruppen in der Provinz. Das andere wäre natürlich, was ich mir wünschen würde, dass größere Städte die Provinz unterstützen. Dort gibt es Beispiele jetzt zum Beispiel ganz aktuell. Im April 2025 gab es in Würzburg einen Aufruf, man möge doch nach Aschaffenburg zu einer linken Demonstration kommen. Da sind natürlich nicht viel gekommen, aber es war zumindest schon mal der richtige Weg. Das ist, denke ich, die richtige Richtung. Und wir haben 1989 da in Miltenberg eine sehr tolle Geschichte gehabt. Es ist damals die erste Dokumentation zu rechtsextremen Aktivitäten im Landkreis Miltenberg und Gegenaktionen erschienen. Das war eine richtig gut gemachte Broschüre. Und finanziert wurde die durch den Ökofonds der Grünen, der also eher in Metropolenzusammenhängen ist. Nun würden die Grünen heute wahrscheinlich uns sowas nicht mehr finanzieren, aber vielleicht die Partei Die Linke. Also, oder irgendwelche andere Strukturen aus den größeren Städten. Und vielleicht gibt es ja auch noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie Personen und Gruppen aus den Metropolen die Provinz unterstützen können. Also Solidarität innerhalb der Provinz und Solidarität der Metropolen gegenüber der Provinz. Und zum Dritten, was ich für sehr wichtig halte und was wir auch mit fundstücke.info immer machen, bewusst zu machen, auch wir in der Provinz haben eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte, wir haben Kämpfe durchgestanden, wir haben uns gewehrt, wir haben Aktionen gemacht, wir haben Kultur entwickelt. Da gab es schon viele, viele Sachen vor uns. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Also Bewusstsein schaffen über die Möglichkeit, es kann etwas getan werden. Das wären die drei Punkte, die ich jetzt noch da angereichert hätte.
Ja, was mir dabei einfach nochmal ganz wichtig ist, also obwohl jetzt hier bei uns in der Region, gerade was die Wahlergebnisse angeht mit der AfD, es schon auch nicht mehr ganz so gut ausschaut, muss man trotzdem sagen, dass wir nach wie vor ja in einer privilegierten Situation sind, ne? Und auch die ganzen Strategien oder so, über was wir gesprochen haben, sieht halt irgendwo in Ostdeutschland auf dem Kaff auch nochmal ganz anders aus, weil da bist du die oder derjenige, die oder der aus dem Verein raus ausgeschlossen wird oder alleine auf einem Fest steht.
Schülerverweise bekommen, so irgendwie.
Ja,
so.
Genau.
Das hat mich schon, also das mit dem Schulverweis, das war jemand dann so, fuck auf einen Schüler, irgendwie einen Grundschüler sogar, fuck auf den in seine Schulbank geritzt hat und deswegen einen Schulverweis bekommen hat, irgendwie, das fand ich schon hart auf jeden Fall. Also das fand ich gruselig auf jeden Fall.
Genau, und ich glaube, das muss man schon auch irgendwie auf dem Schirm haben. Oder auch, also auch hier in der Region gibt's oder gab's zumindest, weiß ich auch noch, Dörfer, nenne ich es jetzt mal, wo irgendwie klar war, also da ist in der Nachbarschaft, besteht der Großteil aus Nazis, aber auch wirklich so Schläger-Nazis, ja. Und das ist ja dann auch die Frage, okay, wie sieht's aus, wenn du da halt leider jetzt lebst, weil du da geboren wurdest, weil deine Familie oder du da hingezogen bist? Du weißt es ja auch nicht vorher. Es gibt ja leider irgendwie, oder vielleicht auch zum Glück, man weiß nicht, so eine Nazi-Statistik, wo da hier leben so und so viele Nazis, überlegst dir. Ja, also das ist ja so die Sache, das kriegst du dann vor Ort vielleicht früher oder später mit. Oder ja, ob man dann, wenn man es weiß, wirklich genau dahin ziehen will, muss, wie auch immer, ja, schwierig.
Ich denke, dort wäre halt die Unterstützung noch dringender in diesen Gemeinden, in diesen Regionen, ne? Hm.
Ja, aber natürlich auch mit einer entsprechenden Gefahr und auch was die psychische und auch physische Gesundheit, die eigene angeht, natürlich auch nochmal eine eigene Geschichte, sage ich jetzt mal.
Stimmt auf jeden Fall. Also ein Kumpel von mir, der wohnt in so einem Hausprojekt irgendwie wirklich in der Provinz im Osten irgendwie. Und die machen halt auch vor allem alle Sport und Kampfsport einfach, um da überhaupt irgendwie nicht gleich als Opfer zu stehen. Böse gesagt, ja, irgendwie so. Weil die dann halt einfach wirklich einfach so dann, dass der Gegner wenigstens sieht, okay, gut, der hat auch Kraft und wenn er ein bisschen Erfahrung im Kämpfen. Und aber auch irgendwie, die sind auch alle halt dann vernetzt einfach, hat er mir erklärt einfach. Also da ist jedes WG-Haus oder jeder Wagen oder was ist WG, die da irgendwie da auf den Käfern gibt, die sind vernetzt irgendwie. Und da ist auch ganz klar der Konsens, wenn einer da nachts anruft, weil die Ärger haben mit ihrer WG, dann wird da hingefahren. Dann ist scheißegal, ob du am nächsten Tag in die Uni oder zur Arbeit musst.
Weil das ist Solidarität, ja.
Wirklich gelebte Solidarität einfach so, wozu ja andere Leute dann nicht bereit wären vielleicht sogar irgendwie, wo dann sagen, boah, das ist mir zu krass, dann ziehe ich doch lieber nach Leipzig irgendwie oder in die linke Großstadt, ins Szeneviertel irgendwie. Und da habe ich größten Respekt vor einfach irgendwie, weil das ist hier noch nicht zum Glück so. Aber ich habe halt große Angst, dass es auch überall mehr und wieder gefährlicher wird, weil wir sehen es ja einfach, wie wohl sich dann eben Nazis hier finden, dass der dritte Weg versucht hat hier oder immer noch versuchen ist hier, ihre Strukturen hier auch aufzuarbeiten irgendwie. Und wie wenig Gegenwehr dann kommt oder was für eine kaum Gegenwehr einfach oder keine Ahnung, wo ich dann sage, mir persönlich ist das einfach nicht genug irgendwie oder ich finde es gruselig irgendwie, wenn dann halt einfach dann das normal geworden ist, dass halt auf eine linke Kundgebung, eine linke Demo auch am Rand dann halt Nazis gucken, was da los ist und dass die dann das einfach durchziehen können einfach irgendwie so. Das ist mir ein Rätsel, das macht mich auch wütend irgendwie und das ist halt einfach, aber glaube ich, das wird halt mehr und dass sie halt auch früher oder später unsere Aktionen halt einfach stören werden einfach irgendwie. Also es wird ungemütlicher werden auf jeden Fall, befürchte ich einfach. Da müssen wir uns alle leider drauf einstellen einfach.
Ich denke, das sind eigentlich ganz schöne Schlussworte. Also schön insofern, dass klar wird, dass Solidarität einfach unfassbar wichtig ist. Gerade mit den Leuten, die alleine stehen, gerade mit den Leuten, die auf scheinbar, ich nenne es jetzt verlorenen Posten stehen und da ausharren. Und ja, dass das was ist, was uns voranbringen könnte und was eben auch für uns auch für uns hier in der Provinz, und da schließe ich uns alle auch ein, enorm wichtig ist.
Okay, gut. Ja.
Und damit würde ich sagen, tschüss.
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 Keine Atempause ist der Podcast von Fundstücke, dem virtuellen Archiv zur Sozialgeschichte in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. Alle Informationen und regelmäßige Updates findet ihr auf fundstücke.info. Musik von Nick Panic, 620 unter der Pixabay-Lizenz.